Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Herzlich willkommen in der Martina Straßenshow. Wenn es hier heute ein bisschen klimpert, nicht erschrecken, ist mein Zigeunerschmuck, wie mein Mann zu sagen pflegte. Habe ich mir diese Woche gegönnt, so ein bisschen Kitschschmuck. Nix wert. Früher, meine Mutter hätte früher gesagt, Kaugummi-Automatenschmuck. Ja, meine Mutter war da immer ganz gnadenlos. Also Kaugummi-Automatenschmuck klingelt auch ein bisschen. Jeder Tontechniker würde mich jetzt umbringen. Gut, dass kein Tontechniker hier ist. Ich bin ganz alleine und kann klingeln, so viel ich will. So, mache ich auch heute. Und ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Ich habe so einen genialen Gast in diesem Podcast, nämlich Stefanie Stahl. Die Psychologin Deutschlands. Ich finde, keiner kann Psychologie besser und einfacher erklären als Stefanie Stahl. Und ich freue mich so, dass sie in meine Sendung kommt, weil eigentlich, ne, die hat so viel zu tun gerade, weil ihr neues Buch rausgekommen ist diese Woche, am Donnerstag. Großer Tag, also im Auge des Sturms steht sie. Und trotzdem hat sie sich die Zeit genommen, in meiner Sendung und in meinem Podcast zu sein. Aber bevor wir zu Steffi Stahl kommen, habe ich jetzt erstmal das Buch der Woche für euch. Das ist ein Thriller. Frau Stahl liebt übrigens auch Thriller, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Die liest auch meine. Das finde ich sehr, sehr gut. Also, der Thriller, den ich euch heute vorstellen möchte, bin irgendwie so ein bisschen abgelenkt heute. Also, der Thriller, den ich euch heute vorstellen möchte, der kommt von Max Bento und das war mal wieder ein Thriller, den ich mit Genuss gelesen habe. Super spannend, ich konnte ihn kaum aus der Hand legen. Max Bento hat dieser Tage den 10. vorgelegt, das Bernsteinkind heißt er und was soll ich sagen, der Mann kann Spannung. Kommissar Nils Trojan ist Bentos Hauptfigur. Der steckt in einer Sackgasse. Innerhalb weniger Tage werden 3 Menschen getötet, zwischen denen es scheinbar keine Verbindung gibt. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist die gruselige Inszenierung ihrer Augen, die alle wie Bernstein leuchten. Und dann stößt Trojan auf eine mysteriöse Spur. Das ist ein Thriller, in dem eine Frau in einem Verlies um ihr Leben schreibt. Und jedes Opfer scheint mit diesem Buch vor seinem Tod in Verbindung gekommen zu sein. Und als dann eine weitere junge Frau verschwindet, weiß Trojan, dass der Countdown läuft. Denn das Nachtland ist nicht nur der Titel des Romans, sondern es ist auch ein realer Ort, an dem sich ein altes Verbrechen auf grausame Weise erfüllt. Die ersten Sätze: Ich bin hier. Noch siehst du mich nicht. Doch wirst du mich finden, ich bin mir sicher. In diesem Moment bist du völlig ahnungslos, aber schon bald wirst du mich entdeckt haben. Du wirst die Finger nach mir ausstrecken, um nach mir zu greifen. Und unsere gemeinsame Reise beginnt. Das ist eine richtig gute Story und ich habe gelesen, dass der Max Bento darauf gekommen ist, weil er wieder mal die unendliche Geschichte von Michael Ende gelesen hat. Und da geht es ja auch darum, in so ein Buch einzusteigen. Und diese Geschichte geht unter die Haut. Man wird sofort gefangen genommen. Auch die Protagonisten sind gut beschrieben. Und obwohl es der 10. Band ist, hat man keine Schwierigkeiten in die Geschichte, um Kommissar Trojan einzusteigen. Toller Thriller, das Bernsteinkind von Max Bento gibt's bei Goldmann. Und zwar als Taschenbuch, als E-Book und auch als Hörbuch. Ja, so ein Thriller in echt hat es diese Woche in München gegeben. Da steht nämlich ein Mann vor dem Gericht, den ich eigentlich immer ziemlich cool gefunden habe. Alfons Schubeck. Und an Alfons Schubeck geht auch die Post von Martina. Lieber Alfons Schubeck, du warst, bist ein Starkoch, einer, der alle verwöhnt hat und der den Genuss quasi gepachtet hat. Du hast für die Queen gekocht und für die Beatles, für Kohl und Merkel und für den FC Bayern. Du warst trotzig und fleißig. Das ist eine gute Mischung für einen, der als Bauernkind im Chiemgau aufgewachsen ist und der sich alles hart erarbeitet hat. Du hast aus einem Camping-Imbiss ein Sternelokal gemacht und du bist ganz hoch gestiegen am Schickeria-Himmel. Aber dann, vor fast 30 Jahren, gab es eine Fastpleite und eine Anleihenaffäre. Ein Jahr Gefängnis auf Bewährung und 250.000 Mark Geldstrafe. Du hast wieder ganz von vorne angefangen, in Demut und mit Gottvertrauen, hast du gesagt. Nun, mir war das damals schon ein bisschen zu schwulstig, aber du wurdest wieder zum König im Kochzirkus mit Büchern, Fernsehshows, Gewürzen und du bist trotzdem irgendwie auf dem Boden geblieben. Du duzt fast jeden, bist ansteckend, lebenslustig, trinkst kaum, hast 4 Kinder, stehst um 5 Uhr auf und trainierst hart mit einem Fitnesstrainer. Und jetzt wieder Gericht. Gerade sitzt du auf der Anklagebank im Münchner Justizpalast. Steuerhinterziehung in 32 Fällen, 2,4 Millionen Euro. Du hast diese Woche einen Teil davon gestanden. Und du siehst schlecht aus, mitgenommen. Der Prozess dauert bis Weihnachten und bis alles klar ist, gilt die Unschuldsvermutung. Ich weiß jetzt nicht, ob du Täter bist oder Opfer, ob du selbst schuld bist oder auf die falschen Leute gehört hast oder ob gar nichts von all dem stimmt. Ich hoffe, dass dein Glaube dich rettet und dass du da Halt finden kannst. Und irgendwie hoffe ich auch, dass du unschuldig bist, obwohl ich ganz tief in meinem Herzen nicht dran glaube. Aber wir werden sehen. Steuerhinterziehung ist ja nichts für mich, ne? Da komme ich gar nicht gut mit klar, weder bei Tennisspielern, noch bei Köchen, noch bei Fußballfunktionären, noch bei Schauspielern. Wir müssen halt alle Steuern zahlen, so ist das nun mal, Punkt. Das muss ich tun, das muss die Krankenschwester tun, das muss der Fernsehkoch tun. Und ich find's ziemlich mies, sich darum rumzudrücken. Ich bin gespannt, wie das alles ausgeht und ich schicke dir liebe Grüße. Deine Martina. Das ist tatsächlich so. Also ich finde, das ist das Los einer Gesellschaft, dass man sich um die Schwächeren kümmert. Und das bedeutet, dass man eben auch Steuern zu zahlen hat. Ob die jetzt hoch sind, ob die niedrig sind, ob es Doppelbesteuerungsabkommen sein müssen oder ob wir einfach alle zu viel davon zahlen in Deutschland, sei mal dahingestellt. Aber ohne Steuern würde es kaum gehen. Und deshalb finde ich es immer so ein bisschen schofel, ob das jetzt ein Boris Becker ist oder wer auch immer, wenn man sich so darum drückt. Und von daher, ich bin gespannt, wie das mit Herrn Schubeck ausgeht. Wir hatten jede Menge andere Promi-News in dieser Woche. Zum Beispiel, das Bauer sucht Frau-Paar überhaupt, Narumol und Josef. Die haben jetzt nochmal geheiratet und zwar auf buddhistische Art und Weise. Es war Narumols größter Wunsch, dass ihre Ehe mit Josef auch vor ihrem Glauben anerkannt wird. Und so kam ein buddhistischer Mönch und Narumols alter Vater aus Bangkok angereist. Und es gab ein großes Fest auf dem Bauernhof des Paares und die Braut war überglücklich. Die beiden Kessler-Zwillinge habe ich immer schon bewundert. Alice und Ellen sind inzwischen 86 und kein bisschen leise. Im Gegenteil, die nehmen immer noch sehr aktiv Anteil an der Welt. Und jetzt trennen sie sich von mehr als 50 Bühnenoutfits aus den 50er bis 90er Jahren. Ab dieser Woche kann man die handgefertigten Kostüme über ein Auktionshaus ersteigern. Und der Erlös geht an Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal. Moderatorin Amira Pocher hat diese Woche verraten, dass es bei ihr und Olli Pocher in der Kindererziehung genauso läuft wie in den meisten anderen Familien. Amira ist der strengere Part und Olli vermasselt meistens alles. Der Klassiker quasi. Olli bekommt den Hintergrund nicht mit, warum gerade was nicht erlaubt ist, kommt dann nach Hause, sieht den Hundeblick der Kinder und gibt nach. Und Amira ist sauer, weil ihre Erziehungsmaßnahmen boykottiert werden. Tja, bin ich so froh, dass es bei den Pochers eben auch nicht anders ist als bei uns zu Hause. Weil da ist es nämlich genauso. Mein Mann kriegt auch immer viel zu wenig mit dann und sagt so, wie, kein Tablet diese Woche? Warum? Ist was passiert? Nicht, dass ich ihm schon 13 Mal die Story erzählt hätte, warum kein Tablet diese Woche. Aber man kann ja nochmal nachfragen. Oder dem Kind es einfach erlauben. Je nachdem, wie man so klarkommt. Ich habe einen super Fernsehtipp für euch, den ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar, der agiert mit zwei hervorragenden Hauptdarstellerinnen. Emmanuelle Seigner und Eva Green verleihen dieser Geschichte ihren Reiz. Es geht um die Schriftstellerin Delphine, die leidet unter einer Schreibblockade. Und zwar seitdem ihr Roman über den Selbstmord ihrer Mutter zu einem Bestseller wurde. Und dann lernt sie an ihrem tiefsten Punkt, erschöpft von Signierstunden und Lesereisen, die Ghostwriterin Elle kennen. Elle ist eine aufmerksame und verständnisvolle Zuhörerin und Delphine ist begeistert, sie gefunden zu haben. Schon bald wird die Unbekannte zu einer engen Vertrauten, die der Autorin in der Krise unter die Arme greift. Sie zieht in Delphines Nähe und übernimmt auch gleich deren Korrespondenz. Die Abhängigkeit der Schriftstellerin wird immer größer und bald stellt sich die Frage, ob Elle es wirklich so gut meint oder ob sie einen düsteren Plan verfolgt. Roman Polanski hat diesen Film perfekt inszeniert. Ich stehe ja nicht auf Roman Polanski aus vielen Gründen, aber der kann halt schon Regisseur, ne? Und hier mischt er Drama und Krimi und Psycho-Thriller zu einem raffinierten Katz-und-Maus-Spiel zwischen Realität und Fantasie. Nach einer wahren Geschichte heißt der Film und der kommt Donnerstagabend um 5 vor 10 auf Servus TV. Ja, und ich habe ja eigentlich auch immer in der Sendung meinen Freund Arne Waag und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, warum in drei Teufelsnamen ist der Arne eigentlich nicht im Podcast? Und dann haben mich das auch viele Podcast-Hörer gefragt und haben gesagt, warum ist der Arne denn nicht im Podcast? Ja, das geht natürlich nicht. Deshalb ist der Arne ab jetzt im Podcast und ich freue mich drüber. Mein Freund Arne Waag möchte mit mir über Botox und Co. sprechen.
Nein, das nimmst du doch so einen Witz weg. Ja, das stimmt aber.
Ja, warum habe ich jetzt den Witz weggenommen?
Nein, weil ich noch mit dir drüber nachdenken wollte, was wohl Pillowface ist. Das habe ich dir nämlich gerade gesagt. Ich würde so gerne über das Phänomen Pillowface sprechen.
Pillowface ist das ist, wenn man aufwacht und man so viele Falten im Gesicht vom Kopfkissen hat.
Ja, es ist das gibt es auch, aber in der Schönheitsindustrie nennt man ein Pillowface ein aufgeblähtes Gesicht wie ein Kopfkissen.
Ach so.
Ja, wenn man nicht aufhören konnte zu Botoxen. Wenn man immer wieder merkt, ach guck mal, jetzt kommt da schon wieder eine Falz durch, ich spritze mal gleich wieder was rein oder lass mal was rein.
Aber weißt du, ich meine, ich bin ja jetzt kein großer Freund von Botox und Co. Einfach aus dem Grund, weil ich zu feige bin.
Botox?
Ach, bist du bescheuert? Ich bin so ein Hypochonder. Wenn du mir irgendein Botox reinspritzen würdest, hätte ich 3 Tage später Thrombosen oder so. Also vergiss es. Das niemals. Aber ich finde es auch so gnadenlos. Ich habe die Tage im Fernsehen diesen Film Süßer Rausch geguckt. Mit Susanne Borschody und mit Leslie Malton und mit Desiree Nosbusch.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich war begeistert, mal 3 Frauen, die nicht 14 waren, zusammen in einem Film zu sehen. Und trotzdem erwischst du dich dabei, dass du denkst, oh, mein Gott, ist die alt geworden.
Ich finde gerade Desiree Nosbusch ist ein super Beispiel dafür, die kann auch genauso, die sieht immer noch so sympathisch, auch wenn sie 100 nachher ist.
Ja,
sieht einfach toll aus, die ist nicht gemacht, auf jeden Fall nicht dumm und durstlich spritzen lassen im Gesicht.
Nein, das stimmt, sie kann noch Mimik.
Die gute Paulina Ruzynski.
Wer ist das denn?
Nö, das ist so, kannst du ja mal googeln, rothaarig, die ist eigentlich super, die ist auch charmant, witzig, die ist so eine Moderatorin.
Ja. Ja. Die ist Pillowface.
Ja, und die macht jetzt immer so den Pony so nach vorne, damit man das nicht so sieht, dass das Gesicht halt immer mehr aufbläht. Ich möchte sie da nicht in irgendeine falsche Richtung bringen oder so. Vielleicht stimmt das auch einfach gar nicht. Aber ich finde, es sieht so ein bisschen unfassbar gemacht aus.
Okay, ich weiß so jetzt, wen du meinst. Ja. Ja, aber weißt du, ich meine, das liegt auch nicht nur an den Mädels, das liegt auch an uns, die wir genau das haben oder an den Produzenten, die sagen, wir wollen nur junge Frauen. Die Typen, die dürfen 83.000 Millionen Falten haben, die dürfen mit einer 14-Jährigen dann Familien gründen in den Filmen und sind selber 62 und alle sagen, oh, wie alter Wein. Und wenn so eine Susanne von Borschow, die dann ein paar Kilo zugenommen hat und ein bisschen graue Haare hat, brüllen alle, oh mein Gott, ist die alt geworden. Ja, Entschuldigung, die sieht immer noch gut aus. Finde ich. Ist eine tolle Schauspielerin, sieht klasse aus, genauso wie Frau Nosbusch und vor allen Dingen auch Frau Malton, die Leslie Malton in diesem Süßer Rausch-Film, die fand ich großartig.
Natürlich.
Aber ja, gut. Wir hatten dann auch junge Mädchen in dem Film, die leider schlechter wegkamen, weil von denen gab es dann nur große Einstellungen von Brüsten und so. Also, ich finde, jeder soll es selber entscheiden. Ich glaube nur, dass es wie mit allem, wenn du das Maß verlierst, dann ist es wie mit Alkohol, Schokolade oder Rauchen, dann wird es irgendwann einfach schlecht. Also, das
und
ist schon
dann
so.
Wird es zu einem Pillowface und ich kann davon nur abraten, bei mir kommt es nicht hin. Hast du schon mal drüber nachgedacht, irgendwas im Gesicht zu lassen?
Ja, so ein kleines Mini-Lifting würde ich machen lassen, Ben.
Ach, das hast du doch nicht nötig. Ich meine, das sieht super aus. Hast du eigentlich abgenommen, Prinzessin?
Genau.
Das fällt mir jetzt
und an dieser Stelle beenden wir das Gespräch. Bis nächste Woche. Ja, so ist er, der Arne. So liebe ich ihn. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich könnte mir das nicht vorstellen. Das ist tatsächlich so, dass ich da wirklich Schiss vor hätte. Ich hätte Schiss davor, dass was schief geht, wie bei Linda Evangelista. Die hat sich ja diese komischen Fettunterspritzungen machen lassen oder Vereisungen oder was auch immer. Und das ist so schief gegangen, dass sie jahrelang nicht mehr in die Öffentlichkeit ist. Und das, ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre. Ich finde ja immer, ich halte es da mit Iris Berben im Alter. Also wenn du älter wirst als Frau, musst du dich entscheiden, ob du Ziege oder Kuh sein möchtest. Wenn du Kuh bist, dann bist du ein bisschen fülliger, aber dafür bist du dann glatter im Gesicht. Bin jetzt ich, ne? Wenn du Ziege bist, dann bist du sehr schlank, dann kannst du auch toll die ganzen tollen Klamotten tragen, weil du schön schlank bist. Aber dann hast du einfach auch mehr Falten, weil dann das ganze Fett im Gesicht weg ist. Und wenn das weg ist, das ist so das natürliche Botox, finde ich. Vielleicht sollte ich jetzt doch noch so ein Stück Kuchen essen. Nee, mache ich nicht. Ich beschäftige mich jetzt mit meinem Gast in dieser Woche. Das ist eine Frau, die übrigens mega aussieht, wenn ich das mal so sagen darf. Ich sehe nämlich gerade auf ihr neues Buch. Es ist Stefanie Stahl, die Psychologin Deutschlands, finde ich. Die, die es am besten erklären kann. Die, die Psychologie so erklärt, dass wir es alle verstehen. Und deren neues Buch ist da. Das heißt, Wer wir sind. Und ich freue mich, dass sie heute mein Gast ist.
Hallo Martina, ich bin immer wieder gern bei dir.
Das freut mich echt. Ich bin ja schon ganz stolz, weil du ja jetzt so richtig, weißt du noch, als wir das erste Mal telefoniert haben, ist bestimmt 6 Jahre her oder so, Da warst du schon permanent auf den Bestsellerlisten, bist ja eigentlich Dauergast da auf der Bestsellerliste. Ich lese immer meinem Mann vor, guck mal die Steffi auf Platz 1, guck mal die Steffi auf Platz 2, guck mal diese Woche wieder Platz 1. Das ist echt Hammer. Und jetzt hast du ein neues Buch rausgebracht. Ich finde, dass diese Bekannt- und Berühmtheit von dir absolut gerechtfertigt ist, weil du Psychologie so gut erklären kannst, dass es wirklich jeder versteht. Und dein neues Buch ist sowas wie ein Bauplan für die Psyche und du nimmst uns mit in dieses Universum. Warum ist es so wichtig, dass wir verstehen, was in uns abläuft?
Stell dir doch mal vor, Martina, wir bestehen ja eigentlich nur aus unserem Körper und unserem Geist. Und wenn wir Geist jetzt mal großzügig durch das Wort Psyche ersetzen, sind wir Körper und unsere Psyche ist unser Bewusstsein auch. Also wie wir uns fühlen, wie wir denken, wie wir handeln, das sind alles psychologische Themen. Und da stellt sich ja die Frage, wie man sich nicht dafür interessieren könnte. Ne? Denn je mehr ich mich kenne und umso besser ich mich selbst verstehe, desto mehr Wahlfreiheit habe ich ja in meinem Verhalten. Wenn wir gar nicht um unsere inneren psychischen Vorgänge wissen, dann laufen wir wie automatisiert und ferngesteuert durch die Gegend. Und nur, wenn wir mal so verstehen, ach so, deswegen fühle ich mich da immer so und deswegen mache ich dann immer wieder das und laufe vielleicht immer wieder gegen dieselbe Wand, kennt ja jeder von uns. Jeder von uns hat so ein, zwei Baustellen, wo er immer mal wieder in dieselbe Sackgasse läuft. Und dann kann man natürlich viel besser verstehen, warum man das tut. Und wenn man das verstanden hat, also Diagnose, dann kann man natürlich daran auch die Behandlung, beziehungsweise in meinen Büchern ja immer die Selbstbehandlung daran anschließen.
Du sagst, also es wäre schön, wenn man sowas erkannt hat, eine Therapie machen würde, aber du sagst auch, der normal gestörte Mensch, ja, was ich sehr süß finde, der kann das auch alleine schaffen, oder?
Richtig, richtig. Also Psychotherapie, das ist ja für Menschen, die auch diagnostizierbare psychische Störungen haben und Probleme. Und wie wir alle wissen, sind die Therapieplätze ja auch rar gesät und längst nicht jeder findet einen Platz. Und ganz, ganz viele Menschen, die ich immer so augenzwinkernd als die Normalgestörten bezeichne, die haben normale Lebensprobleme. Die hadern mit ihrer Beziehung, die kommen auf der Arbeit nicht klar, die haben Selbstwertprobleme, die haben Depressionchen, also die haben nicht so eine riesen behandlungsbedürftige Depression, aber leiden eben unter seelischen Verstimmungen und so weiter. Und die können sich wunderbar selber helfen, wenn man ihnen den roten Faden an die Hand gibt, also sozusagen den Baukasten an die Hand gibt und sagt, da musst du mal hingucken und da musst du mal hingucken.
Steffi, das Buch ist in 3 Teile unterteilt. Im ersten Teil beschäftigst du dich damit, wie wir funktionieren. Du sagst zum Beispiel, dass wir unsere Erinnerungen sind. Warum ist das so und warum prägen die uns so sehr?
Ja, genau. Im ersten Teil versuche ich wirklich die Psyche zu erklären, wie wir psychisch aufgebaut sind. Also nur mal, bevor ich auf deine Frage eingehe, man darf sich wirklich vorstellen, dass 8 Milliarden Menschen da draußen rumlaufen, die nicht nur dieselbe körperliche Struktur haben, sondern eben auch dieselbe psychische Struktur. Und wie diese Struktur aussieht, das erkläre ich eben in diesem Buch. Und diese Erinnerung ist ein Teil der Struktur, weil unsere Wahrnehmung nämlich nur funktioniert, wenn wir uns erinnern können. Also wir laufen durch die Gegend, sehen da ein Auto, einen Hund und ein Haus. Und weil unser Gehirn das blitzschnell in Millisekunden mit unserer Erinnerung vergleicht, können wir das überhaupt identifizieren und sagen, ah ja, das ist ein Hund, das ist ein Auto und das ist ein Haus. So. Also bei konkreten Sachen ist das eine ganz feine Sache. Aber wie sieht es aus, wenn ich zum Beispiel aus einer schwierigen Kindheit komme, in der ich vielleicht viel Ablehnung erfahren habe und dann lächelt mich jemand an und in meiner Erinnerung habe ich ja diese viele Ablehnung abgespeichert und dann sehe ich da vielleicht nicht ein Lächeln, sondern ein höhnisches Grinsen.
Mhm.
Das heißt, immer wenn es ums Persönliche geht, können unsere sehr subjektiven Erinnerungen uns ganz schön dazwischen funken.
Du sagst, es gibt 4 Grundbedürfnisse. Sag nochmal, welche das sind.
Genau, es gibt 4 psychische Grundbedürfnisse und die sind ähnlich wie die körperlichen Grundbedürfnisse, zum Beispiel nach Nahrungsaufnahme, nach Wasser und so weiter, sondern auch psychische Grundbedürfnisse. Das erste ist unser Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Ja? Mhm. Keiner möchte gerne abgelehnt sein. Einsamkeit ist eine furchtbare Sache. Das zweite Grundbedürfnis ist nach Selbstständigkeit und Autonomie. Wir wollen unser Leben gestalten, wir wollen Ziele verfolgen, ja, wir wollen einen gewissen Einfluss nehmen können auf dieses Leben. Das dritte Grundbedürfnis ist das, dass wir alle in irgendeiner Form unser Selbstwertgefühl beschützen möchten. Ja?
Mhm.
Keiner möchte sich schlecht und unwürdig fühlen oder als ungenügend. Also wir versuchen alle unser Selbstwertgefühl irgendwie zu stabilisieren. Und das letzte Grundbedürfnis ist das offensichtlichste, weil wir alle ein unheimliches Interesse daran haben, uns gut zu fühlen. Also wir streben nach guten Gefühlen, nach Lustgefühlen und möchten ungute Gefühle wie Trauer, Scham, Angst und so weiter vermeiden.
Lass uns mal über Kontrolle reden.
Mhm.
Also ich bin ja so ein kontrollierter Mensch. da steckt ja auch was hinter und ich habe oft ganz oft das Gefühl, dass da der Wunsch hintersteht, dass man sich sicher fühlen kann. Weißt du? Wenn ich die Kontrolle über eine Situation habe, dann weiß ich, dass die so ausgeht, wie ich mir das gerne wünsche. Ist das so?
Genau, und damit beschreibst du eigentlich auch schon einen ganz großen Punkt unseres psychischen Funktionierens. Kontrolle ist das zweite Grundbedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Kontrolle heißt, ich kann Einfluss nehmen. Und wenn ich Einfluss nehmen kann und die Situation im Griff habe, ist das das Gegenteil von Angst und Ohnmacht.
Mhm.
Also Kontrolle ist immer die Antwort auf Angst oder mögliche Ängste, dass was schief laufen könnte, dass es nicht klappt, dass ich abgelehnt werde, dass ich versage, dass ich kritisiert werde oder was auch immer. Und die andere Antwort wäre Vertrauen. Das heißt, dass ich darauf vertraue, ich kriege das schon hin, dass ich auf gewisse Dinge vertraue, auch ein gewisses Selbstvertrauen habe oder auch ein gewisses, wie man landläufig sagt, Gottvertrauen,
ja.
Es wird schon irgendwie gut gehen. Und Menschen, die jetzt ein ganz gutes, stabiles Selbstvertrauen haben, brauchen weniger Kontrolle. Natürlich brauchen die auch Kontrolle. Wir brauchen alle Kontrolle, wie die Luft zum Atmen.
Mhm.
Aber man kann sich vorstellen, je weniger Vertrauen ein Mensch hat, desto höher wird das Kontrollbedürfnis.
Steffi, dein neues Buch Wer wir sind erzählt auch über den Selbstwert, das Epizentrum unserer Psyche. Warum ist der so zentral und so, so wichtig?
Weil der Selbstwert oder unser Selbstwert eigentlich ganz wesentlich darüber bestimmt, wie wir die Welt da draußen auch wahrnehmen. Also wenn ich persönlich so das Gefühl habe, und das haben viele Menschen, dass ich irgendwie nicht genüge, dass ich irgendwie besser sein müsste, dass mir irgendwas fehlt, dass ich ja genüge, dann erwarte ich ja, dass andere Menschen mich auch so wahrnehmen. Ne?
Mhm.
Dann denke ich ja, wenn ich dir jetzt begegne und du lernst mich mal kennen, zumindest unter der Bedingung, du erlebst dich mal, wie ich wirklich bin, dann wirst du mich wahrscheinlich nicht okay finden. Und das heißt, ich nehme schon vorweg so eine gewisse Ablehnung im anderen und dann kann es passieren, dass ich mich unheimlich anstrenge, versuche alle Erwartungen zu erfüllen, immer lieb und artig zu sein, allen Menschen zu gefallen, um eben doch nicht abgelehnt zu werden. Und bis dahin spielt sich ja das ganze Theater eigentlich nur in meinem Kopf ab.
Mhm.
Bis jetzt ist noch gar nichts passiert.
Mhm.
Das denke ich mir selber über mich selbst, das denke ich in die anderen Köpfe hinein, hole es mir von dort aus wieder zurück und reagiere darauf. Und das ist eigentlich so der Boden für alle möglichen Probleme, indem ich mich dann verausgabe und bis zum Perfektion strebe.
Mhm.
Oder indem ich auch zum Beispiel sage, wisst ihr was, ihr könnt mich mal alle, ich pfeife doch auf eure Anerkennung, ich mache jetzt stur genau mein eigenes Ding hier. Das heißt, wie ich mich selbst sehe, so erwarte ich, wie andere mich sehen. Daraufhin entwerfe ich Verhaltensstrategien und mit vielen dieser Verhaltensstrategien belaste ich mich nicht nur selbst, sondern häufig auch andere Menschen.
Jetzt steht der Selbstwert ja ganz eng mit den Eltern in Zusammenhang. Also im besten Fall geben die uns ein gutes Selbstwertgefühl, aber wenn das nicht so war, ist trotzdem nicht alles verloren, ne? Kann man sich das selbst auch geben, dieses gute Gefühl?
Ansonsten könnten ja alle Psychologen ihren Job mal direkt an den Nagel hängen. Ich meine, das ist ja unsere Aufgabe und selbstverständlich kann man seinen Selbstwert verbessern. Das Wichtigste ist, und es stimmt, du hast recht, es hat viel mit dem Elternhaus zu tun, einfach weil unser Gehirn, wenn es auf die Welt kommt, noch gar nicht fertig ist und sich dann aber sozusagen die ganze Software da herausbildet, auch die Hardware im Gehirn zum Teil. Und die ersten Lebenserfahrungen sind halt sehr prägend. Und wenn unsere Eltern jetzt irgendwie überfordert waren und wir als Kinder deswegen so ein Gefühl mitbekommen haben, wie ich falle zur Last, ich bin nicht erwünscht, ich genüge nicht und so weiter, dann muss man sich mal ganz bewusst machen, dass das komplett willkürlich ist. Ja, also wir glauben dann vielleicht unser Leben daran, dass wir tatsächlich nicht genügen würden. Aber wenn man mal einen Schritt beiseite tritt und von außen drauf guckt, dann wird einem ja klar, hey, wenn meine Eltern total super gewesen wären, hätten alles richtig gemacht und ich mich total geliebt und total verstanden gefühlt hätte, dann wüsste ich ja heute, dass ich genüge und dass ich völlig okay bin, so wie ich bin. Mhm. Und dann muss einem ja klar werden, hey, das ist doch Zufall, das ist doch Willkür. Und von dort kann man dann anfangen, aufzuhören, an diese inneren Programme zu glauben.
Im zweiten Teil deines Buches hast du Fallgeschichten aus deiner psychologischen Praxis. Du lässt uns quasi ein Stück weit in den Alltag mit deinen Klienten gucken. Das finde ich ganz, ganz gut, weil solche Geschichten verdeutlichen natürlich das, was du im ersten Teil erklärt hast, ne?
Genau, und deswegen habe ich da so Therapieprotokolle zusammengefasst. Das heißt, man hört so eine Problemgeschichte von 13 verschiedenen Klienten und Klientinnen, die ich begleitet habe. Und dann stelle ich den Leserinnen und Lesern immer mal so Fragen zwischendurch. Mhm. Ne? Welches Grundbedürfnis ist denn hier betroffen? Welche Selbstschutzstrategie wendet die Sarah hier an? Und dann können die mal, die haben ja im ersten Teil hoffentlich was gelernt, können Sie mal selber diese Gespräche analysieren und natürlich gebe ich dann auch am Ende des Gesprächs meine persönliche Einschätzung wieder. Genau, dass man das mal wirklich so an lebendigen Beispielen auch verstehen kann, nochmal oder nochmal verdeutlichen kann, was ich da erkläre.
Das finde ich total super, weil das Ganze wird dann abgerundet durch den dritten Teil. Da sprichst du, nachdem du den Bauplan quasi erklärt hast und die Fallbeispiele gebracht hast, über die wichtigsten Lösungsansätze. 4 Schritte beschreibst du da. Welche sind das?
Also ich beschreibe 4 Schritte. Der erste ist der wichtigste Schritt, über den hatte ich eben schon kurz in unserem Gespräch gesprochen, dass man mal so unterscheidet, was war eigentlich früher meine Realität bei Mama und Papa zum Beispiel, was mich geprägt hat und was ist eigentlich meine aktuelle Realität, denn oft verweilen wir in der Vergangenheit. Mhm. Also wir denken immer noch, auch heute, wir würden nicht genügen, wir würden zur Last fallen und dabei sind das alte willkürliche Prägungen. Das ist der erste Schritt, also die alte und die aktuelle Realität zu unterscheiden. Und im zweiten Schritt ist es ganz wichtig, dass man einen guten Zugang zu seinen Gefühlen schafft, weil die Gefühle sind unsere Berater. Die sagen uns immer, was richtig und was falsch ist, zumindest die gesunden Gefühle. Es gibt auch sowas wie ungesunde Gefühle, in Anführungsstrichen, das sind Gefühle, die auch aus der Vergangenheit kommen und sich in die Gegenwart immer wieder einschleichen. Das heißt, in der Vergangenheit bin ich vielleicht viel gekränkt worden, war ein Kind, was sich viel zurückgewiesen gefühlt hat. Und heute passiert es mir dann ganz schnell auch wieder, dass ich plötzlich so gekränkt bin, obwohl vielleicht gar kein Anlass da ist. Also im zweiten Schritt geht es um die Regulation der eigenen Gefühle. Und im dritten Schritt geht es darum, für alles mal so eine übergeordnete Strategie zu finden. Wenn ich doch weiß, dass ich immer wieder in dieselbe Falle tappe, was könnte denn mal eine übergeordnete Strategie für alle möglichen Situationen sein, wie ich mich da verhalten kann? So, dass ich nicht in jeder Situation neu überlegen kann, was kann ich jetzt tun, was kann ich jetzt tun, sondern ich habe den Plan sozusagen in der Tasche. Und im vierten Schritt geht es darum, wie man seine Beziehungen klärt, wie man sich aus gewissen Verstrickungen löst.
Steffi, ich finde das Buch großartig, weil es wie so ein ganz großer Überblick ist über all das, was uns so beschäftigt im Leben. Und das hast du so treffend und so gut zusammengefasst. Ich meine, ich bin einer deiner größten Fans, aber das hier finde ich wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und jetzt bist du ja mitten beim Erscheinen des neuen Buches. Du stehst im Auge des Sturms sozusagen. Und wer mehr von dir hören oder lesen möchte, der kann das zum Beispiel bei deinen beiden Podcasts tun, die du hostest und ich sehr mag. Du bist Speakerin, du bist jetzt demnächst bestimmt wieder in Talkshows als Expertin oder aber der liest dein neues Buch Wer wir sind, im Kailash Verlag erschienen und ich hoffe, dass wir uns ganz bald mal wieder sehen oder hören. Ich danke dir fürs Interview.
danke dir auch für die guten Fragen, Martina. Bis bald hoffentlich.
Ich mag sie so gerne. Das ist so eine coole Frau und sie hat so viel zu erzählen und sie hat so viel, ja, so viel Wissen, was sie weitergibt. Ne? Das finde ich wirklich eine Bereicherung für alle die, die sich gerne auch mit der Psyche eines Menschen beschäftigen. Und ich finde, eigentlich ist das ein Pflichtprogramm. Ich finde, es sollte ein Schulfach werden, Psyche. Also nicht Psychologie als im Gymnasium-Schulfach, sondern das könnte schon ein bisschen eher anfangen. Dann könnten Mobbing-Aktionen in der Grundschule vielleicht vermieden werden oder es könnten später im Leben die Leute besser aufeinander eingehen, wenn wir uns einfach mehr damit befassen würden. Ist so meine Meinung. Das war's für mich. Der Podcast ist schon fast zu Ende. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Der geht folgendermaßen. Das Leben leuchtet dann am hellsten, wenn man es mit den eigenen Farben malt. Das hoffe ich, dass ihr das tut, bis wir uns wiederhören. Malt das Leben in den schönsten, buntesten Lieblingsfarben, die ihr habt, weil wer weiß, was danach kommt. Genau wissen tut das keiner, deshalb jede Sekunde genießen. Wir hören uns wieder und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast der Martina Straten Show abonniert. Dann verpasst ihr auch keine Folge und das fände ich richtig gut.
Radio Salü, die Martina Straten Show.